30 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute auf Entdeckungsreise. Eine Entdeckungsreise nach Halle ist immer wieder gut. Ich lade Sie ein, Sie müssen herkommen, und zwar in eine Ausstellung mit Werken des Künstlers Edmund Kesting. Wer das ist und warum ich den nicht kenne und warum Sie den auch nicht kennen, das erklärt mir jetzt der Kurator und der Direktor des Kunstmuseums Moritzburg-Halle, Thomas Bauer-Friedrich. Hallo Herr Bauer-Friedrich, gleich die Einstiegsfrage: Wer ist Edmund Kesting und warum kennt ihn kaum einer?
Ja, Edmund Kesting ist einfach, wie es Klaus Werner 1992 mal so schön beschrieb, der bekannteste Unbekannte. Er ist ein faszinierender Künstler der Moderne im 20. Jahrhundert, also nicht nur der sogenannten klassischen Moderne, sondern sein ganzes Leben lang war er quasi der Moderne anverhaftet, war experimentierend unterwegs. Und dass man ihn heute nicht kennt, wenn ich es mal ganz schnell runterbrechen oder zusammenfassen sollte, dann sind es zwei Aspekte. Das eine ist, er hat von seinen frühen Anfängen, so um 1910, in den frühen Zehnerjahren, bis zu seinem Todesjahr 1970, nicht einen Stil entwickelt, den er dann durchgezogen hat, sondern er hat, man kann fast sagen, alle 5 Jahre, alle 10 Jahre wieder einen weiteren Schritt nach vorn gemacht. Und wir in Museen oder auch die Kunsthistoriker oder wir Menschen machen es uns ja gerne leicht, um Dinge zu verorten, einordnen zu können. Das heißt, das Schubladendenken, das heißt, Kesting gehört in so viele Schubladen, dass es dann am Ende nicht so richtig gelang, ihn in eine vermeintlich reinzupacken. Das ist das eine. Und das andere ist dann eher ein tragisches Argument, weil er eben im Osten Deutschlands 2 Diktaturen miterleben musste. Also zum einen den Nationalsozialismus und dann ab 49 die DDR. Und er hat mit seinem Werk, was er geschaffen hat, nie dem entsprochen, was beide Kulturideologien haben wollten, sodass er quasi kaum die Möglichkeit hatte, öffentlich auszustellen, wahrgenommen zu werden, kunsthistorische Forschungsarbeiten zu bekommen. Deswegen ist er, muss sage ich immer so deutlich, ab 33 eigentlich nur noch bedingt bis gar nicht wahrgenommen worden.
Das ändert sich hoffentlich jetzt, und zwar mit der Ausstellung mit dem wunderschönen Titel Edmund Kesting, Avantgardist. Sie haben die Ausstellung mit Paul Kaiser kuratiert, und für unseren kleinen Rundgang gucken wir nicht in die Schubladen, sondern Sie haben gesagt, na Mensch, Herr Trocher, ein paar Stationen sind da, glaube ich, ganz spannend. Und das erste Bild, über das wir sprechen wollen, ist schon so ein Bild. Es heißt, der Dornengekrönte, ist von 1915. Und es ist für mich ein wahnsinnig tolles Bild, ein sehr modernes Bild. Man sieht einen Schmerzensmann.
Mhm. Also der Dornengekrönte ist quasi der leidende Christus, der Gekreuzigte. Das Bild ist 1915 entstanden. Typisch für Kesting ist, dass er bestimmte Motive mehrfach, auch in verschiedenen Techniken und mitunter auch zu verschiedenen Zeiten in seinem Leben behandelt hat. Und wir haben in der Ausstellung sogar 2 Motive vom Dornengekrönten von 1915. Das ist ein Aquarell. Und dann haben wir noch von 1919 ein Ölgemälde, also klassisch auf Leinwand gemalt. Und Kesting kommt aus dem Ersten Weltkrieg zurück. Er war wirklich von 1915 bis 18 als Soldat im Kriegsgeschehen, war an der Front. Und wie das typisch war für die Expressionisten, wenn sie dann 1918, 19 wieder heimkehrten und künstlerisch wieder aktiv wurden, die Brücke-Künstler zum Beispiel, dann haben sie sich religiöser Motive bedient, um ihre Erfahrungen, dieses Leid, dieses Elend, dieses Sterben im Krieg zu verarbeiten. Und genauso tut es eben auch Kesting. Und wir haben den Dornengekrönten mit einer großen Ölmalerei, die die Auferstehung zum Beispiel an einer Wand vereint. Und das ist ganz typischer Expressionismus, wie wir ihn, wie gesagt, von den Brücke-Künstlern, vom Blauen Reiter kennen. Da ist er ganz zeitgenössisch unterwegs.
Wie ist er da hingekommen? Er ist in Dresden geboren, hat dann eine Kunstakademie besucht.
Es gibt einen ganz berühmten Zeitgenossen von Edmund Kesting in Dresden, den sicherlich alle oder viele kennen, nämlich Otto Dix. Beide haben zusammen vor dem Ersten Weltkrieg an der Kunstgewerbeschule in Dresden zu studieren begonnen, wechselten dann noch vor dem Ersten Weltkrieg an die Akademie. Dann kommt der Krieg, das Studium wird unterbrochen und beide kehren 18, 19 wieder zurück nach Dresden und setzen ihr Studium fort. Dresden war damals so am Übergang vom späten Impressionismus zum Expressionismus. Die Brücke gründet sich 1905. Das heißt, dieses expressionistische Pathos und die ganze Bildkunst, die Literatur, das Kino und so weiter, das hat Kesting zeitgenössisch wahrgenommen. Und er macht dies, das finde ich immer sehr schön, wenn ich Führungen durch die Ausstellung mache, weise ich das Publikum immer darauf hin, Wir haben eine Zeichnung dort hängen, die ist Ella bezeichnet von 1919, also als er sein Studium wieder fortsetzt. Das ist eine ganz klassische, traditionelle akademische Aktmalerei, also ein Aktmodell namens Ella wahrscheinlich, das er abzeichnet. Und alles andere, was in diesem Raum hängt, ist Expressionismus, also eigentlich schon viel weiter. Das heißt, er muss an der Akademie, ich sag mal, sich hart per Brot oder so quasi das Zeichnen und das ganze Studium erarbeiten. Eigentlich ist er künstlerisch schon viel weiter, ist er auch da schon modern und Avantgarde.
Sie haben es gerade, glaube ich, auch schon erwähnt. Was mir auffällt in der Ausstellung, bevor wir gleich weitergehen, er hat so unheimlich abwechslungsreiche Techniken, er hat abwechslungsreich gearbeitet und im Vergleich zum Dornenmann ist das nächste Bild einfach beschrieben, Bild mit rotem Zickzack. Mhm.
Dazu muss man noch sagen, dieses Bild ist ja von 1920, ne, der Dornengekrönte, das Aquarell war von 1915, die Ölmalerei von 1919. Das heißt, hier ist nur ein Jahr Zeitunterschied und das ist eben auch wieder typisch für Kesting. Das letzte expressionistische Werk, was wir in der Ausstellung haben, stammt von 1921 und er fängt aber schon 1920 an mit ganz abstrakten Arbeiten. Und dieses Bild mit rotem Zickzack, das ist sogar ein Originaltitel von Kesting. Das war auch eine kleine Herausforderung bei der Erarbeitung der Ausstellung und vor allen Dingen des Katalogs, weil wir bei bestimmten Werken originale Titel nachweislich des Künstlers haben, weil er sie zum Beispiel auf dem Objekt selbst vermerkt hat. Und bei anderen Werken, ich sag mal, das sind ganz profane, beschreibende Titel, merkt man sehr schnell, hat die Nachwelt halt etwas beschrieben, weil kein Titel da war. Und da, wo wir Originaltitel von Kesting haben, sind das in der Regel sehr poetische, lyrische Titel teilweise. Und dieses Bild mit rotem Zickzack ist zwar auch beschreibend, aber ist eben ein Originaltitel von Kesting. Ich glaube, kein Kunsthistoriker würde sagen, ein roter Zickzack. Also in dieser ganz abstrakten Komposition ist halt im Zentrum eine rote Form, eine rote Linie, die wie ein Zickzack aussieht. Und das Werk gehört in die Gruppe seiner sogenannten Schnittcollagen. Typisch bei Kesting ist nämlich, dass er im Jahr 1920, also wo er quasi den Expressionismus gerade so auslaufen lässt, da bricht es, so formuliere ich es immer, wirklich aus ihm heraus und all diese neuen Techniken entstehen, diese Schnittcollagen, die normalen Klebekollagen, die sogenannten verschränkten Leinwände und es ist plötzlich über Nacht ein ganz avantgardistisches, abstraktes Werk, was entsteht. Und bei diesen Schnittcollagen ist es so, dass, also auch ein Titel von Kesting selber, also diese Werkgruppe der Schnittcollagen, man ahnt ja schon, worum es geht, aber wenn man vor den Werken steht, glaube ich, dann steht man hoffentlich staunend davor, weil er hat quasi mit dem Papier alles gemacht, was man sich nur irgendwie vorstellen kann. Also erstmal verwendet er ganz viele verschiedene Papiere, verschiedenfarbige, verschieden strukturierte. Dann schneidet er sie, dann faltet er sie, rollt sie, klebt sie übereinander, schichtet sie dadurch auch in den Raum reingehend. Manche Papiere legt er übereinander und untereinander, also durchsteckt sie quasi. Und dann geht es noch weiter, dann kommen mitunter auch metallische Gegenstände, Metallschnüre oder irgendwelche Ösen dazu. Es gibt eine Arbeit, da ist eine kleine keramische Elemente mit drin. Also er experimentiert mit allem und verlässt auf die Art und Weise das zweidimensionale, flache Bild und fängt an, in den Raum zu schichten.
Und das Verrückte ist, wenn man davor steht, man sieht es nicht. Erst auf den zweiten Blick. Man geht ein bisschen näher ran, man guckt von der Seite und hat dann diese Collagen. Er war da ja mit einer der ersten oder einer, die das populär gemacht haben.
Also gerade beim Thema Collage gibt es auch wieder eine sehr schöne Geschichte. Raoul Hausmann hat immer sehr gerne bis an sein Lebensende kolportiert, er sei derjenige gewesen, der die Collage erfunden hat, und zwar so um 1919. Das stimmt sowieso nicht, weil zumindest von Kurt Schwitters wissen wir, dass er schon vor 1919 Collagen gemacht hat. Wir haben von Edmund Kesting in unserer Ausstellung die früheste ausgestellte Collage von 1916. In einer der Privatsammlungen, die wir recherchiert haben, gibt es sogar eine nachweislich 1914 datierte Collage. Also Kesting hat wirklich zu einem sehr frühen Zeitpunkt solche modernen, neuen technischen Lösungen gefunden. Und er geht eben genau in dieser Zeit, in den ersten Jahren der 20er Jahre, in ganz vielen Bereichen weiter und öffnet eben dann auch die Malerei, wenn man so will, in Richtung Collage. Und das ist wirklich eine Technik, die er selber erfunden hat. Und zwar sind das die sogenannten verschränkten Leinwände. Das heißt, man muss sich vorstellen, normalerweise ist ja eine Leinwand immer über den Keilrahmen an allen vier Seiten gezogen. Und Kesting schneidet an verschiedenen Stellen die Leinwand ein und zieht sie hinter den Keilrahmen. Deswegen quasi die Verschränkung. Und er hat das auch, unsere Restauratoren haben mir das beim Einrichten der Ausstellung bestätigt, sehr technisch gelungen gelöst. Also es sind relativ stabile Werke, auch noch 100 Jahre später. Weil ja an den Übergängen, wo die Leinwand eingeschnitten ist, besteht ja theoretisch die Gefahr, dass die Leinwand immer weiter reißt. Er hat das mit einer gipsartigen Kit-Lösung sehr gut die Übergänge bearbeitet. Und da, wo die Leinwand quasi hinter den Keilrahmen gezogen ist, ist ja dann das Holz des Keilrahmens normalerweise sichtbar. Das bemalt er dann. Und dann haben wir eine fantastische Arbeit dieser Gruppe in der Ausstellung. Das ist die sogenannte Sieben. Ist das Thema Zeit, Uhrzeit das Thema, also eine Sieben. Die Stunde Sieben ist auch dargestellt. Und in diese verschränkte Leinwand hat er dann noch metallische Gegenstände integriert. Einmal eine Art Zeiger, also für die Uhr, und ein Pendel, also ein Metallstab, wo dann eine rote, kreisrunde Scheibe aufgebracht ist. Und dann gibt es sogar noch eine Partie in der Malfläche, wo er in das Malmittel noch Sand eingefügt hat, sodass also auch noch eine Struktur entsteht. Und das zeigt, glaube ich, am radikalsten, wie es ihm wichtig war und wie es ihm auch gelungen ist, die Malerei in eine dritte, wirklich tatsächlich physische, räumliche Dimension zu überführen.
Nicht immer, wenn man auf Entdeckungsreise geht, macht das Spaß. Aber hier macht das so Spaß, weil diese verschränkten Leinwände, sind auch, die haben einen unglaublichen Effekt und man steht davor und denkt, ach nee. Das hat er jetzt wirklich so gemacht. Das finde ich ganz fantastisch. Und es geht dann fast schon konstruktivistisch weiter, wenn ich sage, die verschränkten Leinwände sind ja schon mal eine Konstruktion. Und er hat dann ein Bildbauwerk angefertigt, und zwar 1928, auch fast 100 Jahre alt.
Mhm. Auch Bildbauwerk ist ein Titel oder eine Wortschöpfung von Edmund Kesting, genauso wie er sich als Fotograf, nicht Fotograf genannt hat, sondern Lichtbildgestalter. Ganz typisch für Kesting ist dieses Thema Gestalten, also entweder einen Raum gestalten oder ein Objekt ins räumliche Gestalten zu überführen. Und insofern sind die Bildbauwerke, ja, man kann schon sagen, bildliche Konstruktionen, kleine Architekturen. Und eigentlich ist das, wenn man so will, der Kulminationspunkt von all dem, was davor gelaufen ist. Die verschränkten Leinwände, die normalen Klebekollagen, die Schnittkollagen und das Ganze, ja, kulminiert dann quasi in diesen sogenannten Bildbauwerken, die so Mitte der 20er Jahre beginnen und bis maximal 28 gehen. Und wir haben zwei Arbeiten in der Ausstellung, wo ich mal sage, die stehen so exemplarisch, wie weit er dann geht in dieser Technik. Das eine ist eine Arbeit, die nennt sich Verschränkungen. Die kommt aus der Sammlung von Nell Walden, also der Frau von Herbert Walden, von dem berühmten Galeristen vom Sturm in Berlin. Und da hat er wirklich so eine circa 5 cm tiefe Räumlichkeit aufgebaut mit Metall, Holz, Kunststoff. Und mir fällt immer kein anderes Beispiel ein, aber ich muss es dann jetzt doch nochmal machen. Also quasi, man muss sich vorstellen, wer es jetzt noch nicht gesehen hat, es ist ein Piet Mondrian ins Räumliche überführt, ins Objekthafte, Assemblagehafte. Wobei, es hat nichts mit Piet Mondrian zu tun, aber ich glaube, jetzt hat jeder vielleicht ein Bild vor Augen. Und dieses sogenannte Bildbauwerk mit Kreuzform von 1928 ist insofern dann nochmal ein besonders radikales Werk, weil er da das Bild geviert verlässt. Alle anderen Bildbauwerke sind wirklich in der Regel quadratische oder rechteckige Arbeiten. Und hier haben wir quasi ähnlich wie so ein griechisches Kreuz. Es gibt eine vertikale, schmale, hochrechteckige Form. Und da hat er mit einem Dreieck so eine diagonale Form eingefügt. Und da baut sich auch alles wieder mit Pappen, mit Holz, übereinander kollagiert auf. Wir haben ein ähnliches Werk dokumentarisch überliefert, wo dann auch noch eine Glaskugel mit integriert wurde. Also da ist Kesting für die 20er Jahre wirklich in Höchstform.
Sie haben gerade einen der berühmtesten Galeristen seiner Zeit erwähnt, Herbert Walden in Berlin. Er hat die großen Namen ausgestellt und auch unseren Kesting. Warum ist Kesting nicht berühmt geworden, aber die anderen, ich sage jetzt mal, Sturmkünstlerinnen und Künstler?
Gute Frage. Also zum einen hat Kesting es nicht geschafft, so richtig von Waldens Gnaden zu sein, um es mal ein bisschen salopp zu formulieren. Also man muss sagen, die beiden lernen sich so 1919, 20, also relativ früh und bald nach dem Ersten Weltkrieg kennen. Und Kesting stellt das erste Mal bei Walden in Berlin 1923 aus. Allerdings war es keine Einzelausstellung, sondern mit drei weiteren Künstlern zusammen, also eine kleine Gruppenausstellung. Er hatte auch nie eine Einzelausstellung bei Walden in Berlin bekommen, sondern er war dann ab 23 immer bei den sogenannten Gesamtschauen, also wenn man so will, Künstler der Galerie, überblicksartig immer mit dabei. Ich hatte mir auch mal die Publikationen von Walden angeschaut, die er selber herausgegeben hat, über die Moderne. Da kommt Kesting nicht vor. Also es ist ein sehr eigenartiges Verhältnis. Auf der einen Seite waren sie, solange Walden in Deutschland war, eng in Kontakt. Kesting stellt, wie gesagt, ab 23 regelmäßig bei ihm in Berlin aus. Er gründet seine Wegschule 1919 in Dresden, 1925 im Umfeld der Sturmgalerie von Walden einen Ableger, eine Dépendance in Berlin. Also es gibt einen ganz engen Kontakt, aber ich muss es jetzt so aus der Forschungslage quasi rekonstruieren. Walden selber oder andersrum, Kesting gehörte nicht zu den Künstlern, die von Walden besonders kanonisiert wurden. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite muss aber der Kontakt so eng gewesen sein, dass zum Beispiel, als Walden 1932 Deutschland verlässt und nach Russland übersiedelt, er noch einen Abschiedsbesuch in Dresden bei Kesting macht. Und es entsteht, wenn man so will, das legendäre Porträt von Walden von der Hand von Edmund Kesting. Also es ist so ein ambivalentes Verhältnis. Aber letztendlich war natürlich Walden für Kesting in zweifacher Hinsicht so ein Türöffner. Kesting selber hat dadurch natürlich viel im Original in Berlin auch sehen können von Künstlern, die wir alle heutzutage kennen. Und auf der anderen Seite, ja, war es dann für Kesting auch die Möglichkeit, in Berlin ein wenig in die Netzwerke reinzukommen, Fuß zu fassen, bis dahin, dass er halt seine Schule dort auch etabliert hat.
Das berühmte Bild von Walden hängt natürlich auch in der Ausstellung. Und Sie haben gerade noch erwähnt, er hat eine Kunstschule gegründet. Was war das für eine Schule?
Das ist auch wieder sowas. Also mein Kollege und Mitkurator Paul Kaiser sagt immer so schön, welch Größenwahn, der da Kesting quasi kennzeichnet. Ich hatte ja vorhin gesagt, er kommt aus dem Krieg zurück, aus dem Ersten, setzt sein Studium an der Akademie in Dresden fort, bis 1922 noch. Da war er zuletzt Meisterschüler, dann beendet er sein Studium. Und schon 1919, also im Jahr, wo er sein Studium wieder aufnimmt, gründet er selber gleich noch eine Schule. Also parallel zum Studentendasein ist er gleichzeitig auch Lehrer und Dozent. Ich würde mal sagen, aus einer, auch wieder zweigeteilt, zum einen eine wirtschaftliche Notwendigkeit oder Zwangslage, einfach Geld auch zu verdienen, und zum anderen auch aus einer Unzufriedenheit heraus, was den akademischen Lehrbetrieb angeht, denn er hat ganz moderne Lehrgrundsätze gehabt. Er gründet diese Schule im Dezember 1919, also gerade mal ein halbes Jahr, nachdem in Weimar das Bauhaus gegründet war. Und beide sind eigentlich relativ ähnlich. Da geht es auch um das Zusammenführen von angewandter und bildender Kunst, um Handwerk und Kunst. Es geht um die klassischen Ausbildungsformen, also Aktstudium, Zeichnen nach der Natur. Es geht aber auch um Architektur, um Raumgestaltung, es geht um Werbung. Diese Schule war aber auch in Dresden ein Ort, wo Vorträge stattfanden, wo Feste gefeiert wurden. Also ähnlich wie am Bauhaus gab es auch ein Fest, wo Schüler von Kesting im Metallkostüm tanzten. Und Kurt Schwitters zum Beispiel, haben wir über eine Einladung auch wirklich nachweisbar als Dokument, kommt nach Dresden zu Kesting und rezitiert dort seine berühmte Anna Blume. Also die Schule, die gleichzeitig auch in der Wohnung von Kestings war, ist quasi ein Kulminationspunkt oder ein Hotspot, modern gesprochen, für die Avantgarde in Dresden.
Avantgardistisch geht es auch weiter bei Kesting, und zwar wieder in einer ganz anderen Richtung, nämlich mit Fotografie. Mir fällt ehrlich gesagt keine andere Künstlerin, Künstler ein, wo das Werk so vielschichtig ist. Ihn?
Nee, es ist schwierig, weil er eben nicht nur vieles ausprobiert hat, sondern auch in vielen Techniken oder Ausdrucksformen auch wirklich gut geworden ist. Und hier ist es so bei der Fotografie, also die hat ja auch schon vorher, seit den späten 10er, frühen 20er Jahren immer mal wieder ausprobiert, aber so richtig, ich sag mal, konzeptionell oder bewusst eingesetzt geht das 1927 los. Und wir haben Werke gleich aus diesem ersten Jahr, wo man sich fragt, wie kann jemand gleich mit dem ersten Aufschlag so erfolgreich sein? Weil das, was ihn zunächst kennzeichnete, waren die sogenannten Mehrfachbelichtungen. Und das sind nicht einfach nur Doppel- oder Dreifachbelichtungen, sondern teilweise Fünffach-, Sechsfachbelichtungen. Kesting hat 1958 quasi so eine Art Brevier seines Selbstverständnisses als Künstler veröffentlicht und da auch alle seine Techniken, die fotografischen Techniken, beschrieben. Es ist höchst kompliziert, also man muss sich ja vorstellen, um wirklich in der Kamera fünf Motive übereinander auf denselben Abschnitt quasi des lichtempfindlichen Papiers zu bringen, muss ich mir ja vorher im Kopf genau überlegt haben, A, was will ich von Bild erzeugen, und B, in welcher Reihenfolge muss ich die Aufnahmen machen, weil einmal belichtet, kann ich nichts weiteres drauf belichten. Das heißt, er hat immer mit verschiedenen weißen und schwarzen Hintergründen gearbeitet und darüber Partien abgedeckt, die er dann bei der nächsten Aufnahme noch belichten konnte. Und auf die Art und Weise entstehen diese ganz fantastischen Mehrfachbelichtungen, die er fast vorzugsweise im Bereich des Tanzes eingesetzt hat. Dresden war ja damals gerade im Bereich des modernen Ausdruckstanzes ein Zentrum gewesen. Grete Palucka, Mary Wigman, die Tänzerin, die hat er alle auch porträtiert oder fotografiert in seiner Technik. Und unter anderem immer auch Dean Goodell, einen amerikanischen Tänzer, der in den 20er Jahren in Dresden auftrat, tätig war. Und seine Spuren verlieren sich dann Anfang der 30er Jahre wieder in seiner Heimat in den USA. Und da hat, wie gesagt, im Bereich der Fotografie Kästing Ende der 20er Jahre ein neues Feld für sich entdeckt und das aber auch gleich wieder zur Perfektion entwickelt.
Und dieses Feld der Fotografie hat ihm auch das Leben gesichert in der Zeit des Nationalsozialismus, weil ausstellen durfte er seine Bilder oder seine Collagen nicht. Mhm.
Das ist auch was, womit wir ein wenig aufräumen. In der bisherigen Literatur wurde immer wieder gesagt, dass er quasi nach 1933 Arbeitsverbot, Malverbot hatte, als Entartete diffamiert war, nicht mehr ausstellen durfte. Davon stimmt in Anführungszeichen eigentlich nur, dass er als Entartete diffamiert wurde. Die wenigen Arbeiten, die es in öffentlichen Sammlungen gab, das waren 12 Stück, 12 grafische Arbeiten, die sind beschlagnahmt und auch leider zerstört worden. Und wir können aber nachweisen, einfach über Rezensionen, über Ausstellungsankündigungen, über Plakate, dass er ab 33 bis 43 nahezu jährlich ausgestellt hat in Dresden. Nicht nur in Dresden, aber vorzugsweise in Dresden. Und aber eben nur noch mit seiner Fotografie ausstellbar war. Und selbst da muss man sagen, zwar auch mit Mehrfachbelichtungen, aber das sind nicht mehr so die radikalen, avantgardistischen. In allererster Linie waren es seine nächtlichen Aufnahmen von der historischen Altstadt von Dresden. Und vor allen Dingen hat er dann den Großauftrag bekommen, quasi den gesamten Sammlungsbestand des Grünen Gewölbes, also die Schatz- und Wunderkammer quasi der Dresdner oder sächsischen Herzöge und Fürsten zu dokumentieren. Und er dokumentiert die logischerweise nicht einfach nur, ist nicht einfach eine Reprofotografie, sondern er macht da schon eine sehr moderne Reprofotografie. Und auf die Art und Weise war es ihm möglich, zum einen erstmal überhaupt weiter Geld zu verdienen, wenigstens ansatzweise noch wahrnehmbar zu sein, aber mit allem, was er im Bereich der Malerei und der Grafik zeitgenössisch tut, ist er öffentlich nicht wahrnehmbar gewesen.
Und auch mit der Fotografie, finde ich, ist er als Avantgardist zu Recht bezeichnet, weil viel später, wir springen mal ein bisschen in der Zeit, gibt es noch ein Bild in der Ausstellung von 1950 und Sie haben mir erklärt, das ist fotografische Malerei, wenn ich mich richtig entsinne.
Was auch typisch ist für Kästing, es gibt immer mal so Abschnitte in seinem Werk, wenn er eine Technik für sich quasi ausgereizt hat oder wenn er einen Motivkreis für sich ausgereizt hat, dann gibt es in der Regel immer ein Werk, was er teilweise selber auch als Synthese bezeichnet. Zum Beispiel gibt es am Ende der Inflationszeit, wenn die Briefmarken und Geldcollagen aufhören, eine Synthese der Inflation. Oder das Porträt von Herwart Walden heißt Komposition, malerische Synthese Herwart Walden, nicht einfach nur Porträt Herwart Walden. Und dieses Gemälde von Walden von 32 ist eben schon eine erste Zusammenführung quasi von seinen Erkenntnissen, die er mit der Mehrfachbelichtung der Fotografie gefunden hat, überführt er in die Malerei. Also das Motiv wirkt so ein bisschen, als wäre da quasi so auch fotografisch eine Grundlage gewesen. Und mit diesem Werk von 1950, da reden wir über eine sogenannte chemische Malerei, wieder eine Technik, die er selber entwickelt hat. Und da malt er in der Fotografie. Und zwar muss man sich das vorstellen, ich hoffe, es ist auch abstrakt nachvollziehbar, eigentlich relativ simpel. Er steht in der Dunkelkammer bei Rotlicht, malt quasi blind auf lichtempfindlichem Papier mit den ganzen Chemikalien, die man so zum Fotografieren oder zum Entwickeln braucht, also den Entwicklerlösungen. Das heißt, er malt mit klaren Flüssigkeiten im Dunkeln mal ein Motiv, wo er noch nicht so richtig weiß, wie sich das entwickelt. Und dann geht er aus der Dunkelkammer raus und bei Tageslicht, indem er den Prozess der Belichtung steuert, entstehen durch Reaktionsprozesse der Chemikalien dann die eigentlichen Farben und damit auch das Motiv, also die Malerei auf diesem lichtempfindlichen Papier. Und dabei entstehen teilweise ganz grelle, kräftige, grün, blau, gelb Töne. Und was Kästing da malt, ist aber reinste, abstrakte, gegenstandslose Malerei. Was natürlich 1950 in der jungen DDR alles andere als das war, was man öffentlich haben wollte oder offiziell sehen wollte.
Das heißt, er konnte dann das auch nicht ausstellen oder es wurde nicht ausgestellt?
Genau, also so wie es im Prinzip von 33 bis 45 war, konnte er auch nach 45, zumindest dann ab 49, ab der Staatsgründung und dann diese ganze Formalismusdiskussion, konnte er sein zeitgenössisches, künstlerisches, bildkünstlerisches Werk nicht mehr ausstellen. Er hatte überhaupt erst die erste Einzelausstellung zunächst 1960 in Dresden in der privaten Galerie Kühl und die erste Museumsausstellung 1962 in Karl-Marx-Stadt in dem heutigen Chemnitz. Er ist 1970 gestorben, also 8 Jahre vor seinem Tod hat er seine erste museale Präsentation bekommen. Und auch da ist wieder vorrangig Fotografie, ein bisschen grafische Arbeiten und einige wenige Malereien zu sehen gewesen. Aber den ganzen Casting hat man auch damals wieder nicht ausgestellt.
Umso schöner ist es, dass es den ganzen Casting jetzt hier in Halle zu sehen gibt. Sie werden mich berichtigen, ist es die erste Ausstellung in dem Format, in der Größe, also das heißt mit der Menge der Bilder?
Das auf jeden Fall. Also es gab einmal eine Ausstellung, die man bislang mal so als Retrospektive bezeichnet hat, nämlich 1988-89 über den Jahreswechsel in Dresden, also in seiner alten Heimatstadt. Das war aber nicht wirklich eine Retrospektive, weil man sich, oder andersrum gesprochen, man konnte damals das Werk der 20er Jahre so gut wie nicht sehen. Es waren einige wenige Arbeiten, die dort ausgestellt waren. Das heißt, ein Gefühl oder eine Wahrnehmung für den ganzen Casting, was ihn komplett ausmacht, hat man damals nicht bekommen. Deswegen ist es jetzt wirklich das erste Mal, das muss man so hart sagen, überhaupt, dass man den ganzen Casting sieht und das erste Mal eigentlich seit 33, dass man überhaupt wieder so viele Werke aus den 20er Jahren zu sehen bekommt. Und 33 ist eben das Jahr, wo für ihn dann wirklich die Moderne zwangsweise, wenn man so will, beendet ist.
Aus dem Jahr 1933 ist ein Bild und ich finde es wahnsinnig modern, aber ich weiß gar nicht, ob es das Ende jetzt der Moderne ist, was Sie gerade erwähnt haben. Aber es ist ja eine Rummelplatzsituation mit einem so Kettenkarussell, glaube ich, mit einer Schießbude und vielen, vielen Figuren.
Mhm. Und eigentlich ist da nur eine Figur, die hervorsticht, die hat nämlich ein rotes, knallrotes Oberteil an, die also im Karussell fährt. Und alle anderen Figuren auf diesem Bild sind eigentlich nur weiße Schatten. Also sie sind, ich beschreibe es immer so, wie wenn man, oder was man manchmal so auch in Filmen sieht, ne, nach Jahrzehnten werden die Bilder von den Wänden genommen und zurückbleiben die Rahmen, wo die Bilder mal hingen, auf der Tapete, also der Schatten beim Dreck und so weiter. Und so ein bisschen muss man sich das vorstellen, also so als hätte man die so computermäßig, Photoshop-mäßig die Figuren rausgenommen aus dem Motiv und zurückbleiben Leerstellen. Und das ist eine Beobachtung, die man bei Casting machen kann, wirklich nur in dieser Zeit um 33, also 32, 33, 34, dann hört das auch wieder auf. Und ich habe lange überlegt, ob das jetzt eine überzogene Interpretation ist, aber ich bin der Meinung, das kann kein Zufall sein, dass genau in dieser Zeit, wo er tatsächlich Menschen plötzlich begannen zu verschwinden und über Nacht nicht mehr da zu sein, dass es vielleicht etwas damit zu tun hat. Casting hat selten bis gar nicht über sein Werk, schon gar nicht inhaltlich gesprochen, wenn dann eher technisch. Das heißt, wir wissen auch nicht aus seinem eigenen Munde, was es damit auf sich hat. Aber dadurch, dass es eben in dieser Zeit des Wechsels, dieses Systemwechsels von der Demokratie zur Diktatur stattfand, glaube ich, ist es vielleicht nicht zu weit hergeholt, diese sogenannten Lichtfiguren, wie ich sie bezeichnet habe, so zu interpretieren.
So habe ich das noch gar nicht gesehen, aber jetzt, wo Sie das sagen, das sind dann auch sehr gesichtslose, ich will nicht sagen seelenlose Figuren, aber gesichtslose. Und das ist eben das Faszinierende am Werk von Kessing, dass es so unheimlich vielschichtig und abwechslungsreich ist, wie auch die fast schon letzte Station bei unserem kurzen kleinen Rundgang. Da sind wir am Wasser und zwar an einem verlassenen Strand 1949.
Ja, letztendlich, was beide Werke miteinander verbindet, ist, dass wir auch hier wieder so eine weiße Figur haben. Diesmal halt am Strand und nicht auf dem Rummelplatz. Man kann sich das ein bisschen vorstellen. Was vielleicht alle, wenn ich es jetzt gleich sage, vor Augen haben, ist das Gemälde Der Mönch am Meer von Gaspar David Friedrich, der auch am Strand steht, rausschaut auf das Meer, auf den Horizont. Und so ein bisschen ähnlich ist diese Komposition von Kästing auch. Also im vorderen Bildrand steht eine weiße Figur, die man, glaube ich, irgendwie so automatisch als eine Rückenfigur interpretiert. Es gibt eine zweite blaue Figur, die steht ein bisschen entfernt direkt am Wasser. Und nur angeschnitten ist dann die Wasserfläche an der oberen Bildkante. Und das Bild ist eben 1949 entstanden. Zum einen, finde ich, ist es so ein Rückgriff auf diese Lichtfiguren von 1933. Wir sind wieder im Jahr eines Systemwechsels von Nationalsozialismus hin zur sich gerade neu gegründeten DDR. Das heißt also, für Kästing stand im Jahr 1949, weil er ja in Dresden weiter lebte, beziehungsweise dann schon in Berlin, fest, dass er quasi in einem geteilten Deutschland leben wird. Und ihm war zu diesem Zeitpunkt auch bereits klar, was das für ihn bedeutet. Denn er war 1948, also im Jahr davor, von seiner damaligen Anstellung in Dresden an der Werkkunstschule mehr oder weniger entlassen wurden. Also man hat quasi eine institutionelle Umstrukturierung gemacht und bei der Gelegenheit Kesting einfach nicht mehr weiter beschäftigt. Das heißt, es zeichnete sich für ihn spürbar ab, dass er ein weiteres Mal etwas erfährt, ähnlich wie die 12 Jahre Nationalsozialismus. Und es gibt genau in dieser Zeit wieder ein ähnliches symbolisches Motiv. Man schaut quasi raus aufs Meer, was ja oft auch bei Kompositionen mit Freiheit, mit Sehnsucht in die Ferne verbunden ist. Eine Ferne, in die Kesting erstmal nicht mehr gehen konnte.
Und dann wird es noch abstrakter. In den 1960er Jahren malt er Bilder oder erschafft Bilder, die hätten genauso gut in Paris oder New York entstehen können.
Ja, das war wirklich für Paul Kaiser und mich die große Entdeckung gewesen. Ich gebe ganz offen zu, wir hatten am Anfang keine allzu hohe Wertschätzung für das Spätwerk, wie man das ja oft so von Künstlern kennt, dass das Spätwerk nicht unbedingt nochmal so wahnsinnig kraftvoll ist. Und dass wir keine so gute Meinung von dem Spätwerk hatten, hängt damit zusammen, dass uns eigentlich vorrangig, ich sag mal, sogenannte Gelegenheitsarbeiten bekannt waren. Also Werke, die er mal beim Kaffeetrinken auf ein kleines Blatt Papier gemalt, gezeichnet hat, Aquarelle, die man dann so verschenkt. Aber die eigentlich gültigen Arbeiten, die sind in keinem deutschen Museum und sie sind auch in den Privatsammlungen, also in dieser Qualität, eher selten. Und dann war es uns gelungen, Kontakt zum Nachlass, also zu den beiden Enkelkindern von Edmund Kesting aufzunehmen und sie mehr und mehr für unser Projekt zu begeistern. Und plötzlich wurden uns Arbeiten vorgelegt, wo wir wirklich sprachlos waren. Eben diese fantastischen, farbintensiven, vollkommen abstrakten Werke der späten 60er Jahre, die Seite an Seite mit Werken eben der westdeutschen informellen Künstler Emil Schumacher, Bernhard Schulze, Fried Thieler, aber auch letztendlich die französischen Informellen, Georges Mathieu oder dergleichen. Sigrid Hofer, eine große Spezialistin für diese Art von Kunst, hat für den Katalog auch geschrieben und ordnet Kesting eben genau in diesem Kontext ein. Das heißt, Kesting macht nochmal ein fulminantes Spätwerk, wo durchaus Elemente wie Jackson Pollocks Drip Paintings sind. Also Farbe wird irgendwie mit einem Pinsel oder mit einem Stock aufgetropft auf die Bildfläche. Und er hat wieder das doppelte Problem. In der DDR war es natürlich etwas, was überhaupt nicht salonfähig war für öffentliche Wahrnehmung. Und umgedreht, alle in Westdeutschland, Westeuropa haben natürlich nicht wahrgenommen, was da ein Künstler in seinem Atelier in der DDR macht.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben Kontakt zu den Nachfahren aufgenommen. Und jetzt würde mich interessieren, wir haben so ein Werk, was so unterschiedlich ist. Und Sie sind ja nicht nach Dresden ins Museum oder in Halle ins Depot gegangen und haben die ganzen Werke da rausgeholt. Wie lange haben Sie dran gearbeitet und wie schafft man das, so eine Ausstellung zusammenzutragen? Es sind über 200 Werke, richtig?
Mhm. Exakt sind es 227 Arbeiten. Recherchiert und dokumentiert in der Datenbank haben wir so circa 450 Arbeiten. Also am liebsten hätten wir natürlich alle 450 gezeigt, aber das gäbe der Platz auch gar nicht her und ich glaube, wäre auch wirklich zu viel des Guten am Ende gewesen. Nein, es gibt keinerlei Verzeichnis, Werkverzeichnis seines Werks. Es gibt von der Ausstellung 1988 in Dresden wenigstens ein Verzeichnis der Druckgrafik von Kesting, aber seine Malerei, seine Fotografie, das ist alles nicht allumfassend dokumentiert. Und von unseren oder alle 227 Werke kommen aus 42 Sammlungen. Also wir haben 42 Leihgeber und davon sind es nur 12 öffentliche Sammlungen, also Museen. Das heißt, nur mit den Beständen, die in Museen vorhanden sind, wäre es unmöglich gewesen, eine Ausstellung, eine Retrospektive zu machen. Und da kommt ein Dritter mit ins Boot für unser Projekt. Also Paul Kaiser und ich haben quasi wissenschaftlich recherchiert und geforscht und den Katalog vorbereitet, die Ausstellung gemacht. Aber um an die Werke zu kommen, haben wir einen weiteren Kollegen mit ins Boot geholt, nämlich Robert Demmig von der Galerie Alte Schule in Ahrenshoop, der auch die Ahrenshooper Kunstauktionen jedes Jahr durchführt. Und Robert Demmig hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten muss man sagen, regelmäßig auch Werke von Edmund Kesting verauktioniert. Das heißt, er weiß, wer in Deutschland sich für Edmund Kesting sammlerisch interessiert. Und er hat uns quasi die Türen geöffnet, Kontakte hergestellt. Und so ist es uns gelungen, so viele private Sammlungen ausfindig zu machen, dass wir quasi jetzt diese Breite präsentieren können. Von den Arbeiten, die ausgestellt sind, sind, glaube ich, 80-85% aus privaten Sammlungen.
Da steht man und staunt man und sieht man. Und Herr Bauer-Friedrich, ich sag mal vielen Dank für das tolle Gespräch und vor allen Dingen vielen Dank für diese wunderbare Ausstellung im Kunstmuseum Moritzburg in Halle an der Saale. Edmund Kesting, sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Bis zum 25. Oktober haben Sie dafür Gelegenheit. Wer das nicht schafft, kann danach bis zum Februar 27 nach Grenoble fahren. Und in Ahrenshoop ist das Ganze auch noch zu sehen, um zu guter Letzt im Osthausmuseum in Hagen auch noch Stationen zu machen. Ich verlinke die Termine in den Shownotes und will noch erwähnen, dass es einen fantastischen Katalog zu dieser Ausstellung gibt. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.